Wir fragen uns jetzt mal, ob der Mensch eigentlich mit dem Affen verwandt ist oder ob er ein Nachfahre ist von Adam und Eva. Wie passen diese biblische Schöpfungsgeschichte und die Evolutionstheorie von Charles Darwin zusammen? Fragen wir im Darwin-Jahr den Paderborner Dogmatiker Professor Dieter Hattrup. Ich grüße Sie, Professor Hattrup.
Guten Tag, Frau Furt.
Jetzt müssen wir klären das Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion.
Natürlich, das machen wir in 5 Minuten.
Ist gut, machen wir. Gar kein Thema. Dann frage ich Sie auch gleich mal, wer hat denn nun recht, Herr Darwin oder die Bibel?
Beide. Der eigentliche Gegner von Darwin ist gar nicht die Bibel. Der eigentliche Gegner ist der Philosoph Aristoteles 300 Jahre vor Christus. Denn der lehrt eine Ewigkeit der Welt, die Ewigkeit des Menschen, die Ewigkeit des Pferdes, die Ewigkeit der Fliege, die sich nie geändert hat. Wenn Sie die Bibel in der ersten Seite aufschlagen, Genesis, da haben Sie ja schon die Abfolge. Langsam wächst die Komplexität heran, bis zuletzt der Mensch erscheint. Es geht nur ein bisschen schnell.
Das ist schon eine ganz schöne plastische Ebene, wo ich mir gerade vorstelle, es sitzen Kinder und Jugendliche im Religionsunterricht und die bekommen nun das vermittelt. Eigentlich steht in der Bibel auch Evolution.
Das kann man sagen. Man müsste es natürlich noch etwas genauer machen. Es geht eigentlich nicht um die Vorstellungen der Arten, ob die nacheinander entstanden sind. Die eigentliche Frage, auch die Gottesfrage oder die Menschenfrage ist der Mensch frei? Und nach Darwin schien es zu sein im 19. Jahrhundert, dass nur die Naturkräfte den Menschen bestimmen. Und ich glaube, dass man das heute anders denken kann.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man lange geglaubt hat, die Naturwissenschaften beantworten auf Dauer alle Fragen der Menschheit, das dachte man ja mal.
Das dachte man. Die
ist vorbei, oder?
Endgültig vorbei.
Welche Fragen kann denn die Religion da noch beantworten?
Ja, gerade die kann jetzt wieder beantworten. Das mechanische Zeitalter ist zu Ende, als man dachte, man habe den Überblick über die unbelebte Natur, Physik, und die belebte Natur, Biologie. Weil aber die Physik des 20. Jahrhunderts diesen Überblick eingeschränkt hat, es gibt eben nicht mehr nur physikalische Notwendigkeit, es gibt auch den Zufall, lässt sich deuten, nicht beweisen, dass es in der Natur so etwas wie Freiheit gibt. Freiheit eines Geschöpfes, das bin ich, das sind Sie, Frau Vorbrot, und die Mitarbeiter hier, und die Freiheit dessen, der alles geschaffen hat. Und das ist die eigentliche Gottesfrage. Ist Freiheit in der Natur möglich?
Und das führen Sie dann konkreter aus oder erklären Sie mal, ist Freiheit in der Natur möglich?
Nötig und möglich, sonst könnte ich gar nicht atmen. Ich hätte auch keine Lust zu leben, wenn ich nicht frei wäre. Und viele, die heute immer noch, also mit den Argumenten der Naturwissenschaft, der Biologie oder der Neurophysiologie, der Gehirnforschung, also das Menschsein bestreiten und sagen, der Mensch ist nur ein nackter Affe oder er ist nur angetrieben von seinen Neuronen im Gehirn, leugnen immer die Freiheit. Und zwar die Freiheit des Menschen, die gar nicht existiert, ist eine Einbildung. Und natürlich ist auch Gott höchstens ein Naturgesetz, also nichts Lebendiges, kein Schöpfergott. Und wenn man da erstmal Raum geschaffen hat, dann kann man sich erstmal zurücklehnen. Dann kann man erstmal schon sehr zufrieden sein.
Das heißt, Sie sind auch der Meinung, dass diese beiden, sagen wir mal, Disziplinen, Religion und Naturwissenschaft, sich durchaus gegenseitig befruchten und ergänzen können?
Außerordentlich. Ich bin gerade dabei. Also ich versuche es, sogar mit Segen von Kardinal Schönborn, auch mit Kardinal Meißner hat mir freundlich zugenickt die letzten Tage. Und einige andere Kardinäle haben auch schon genickt, Kardinal Lehmann etwa. Und haben gesagt, man kann wirklich jetzt die Theologie von der Grundlage des Aristoteles, auf der sie lange gestanden hat, auf die Grundlage von Charles Darwin und der Evolutionslehre stellen, wenn man diese versteht auf dem Hintergrund der Physik des 20. Jahrhunderts. Dann passen plötzlich Theologie und Evolutionslehre bestens zueinander.
Also zusammenpassen ja, aber der Wiener Erzbischof Kardinal Schönborn, Sie haben ihn gerade schon erwähnt, hat vor nicht allzu langer Zeit einer Verabsolutierung der Lehre Darwins, da hat er vor gewarnt und ist dafür dann als Fundamentalist kritisiert worden.
Ja, das hat er zurückgenommen. Er hat inzwischen meine Bücher gelesen und mir eine Postkarte geschrieben und hat gesagt, er werde jetzt diese Grundlage nehmen. Und er will auch das Wort Intelligent Design gar nicht mehr in den Mund nehmen, das er damals verwendet hat, weil er jetzt überzeugt ist, dass man den Darwinismus vollkommen annehmen kann und trotzdem ein strenger Theologe bleiben kann, weil man beides vereinbaren kann. Die darwinische Lehre von Mutation und Selektion, verstanden als Spiel oder als Geschehen von Zufall und Notwendigkeit, zugleich mit dem Schöpfungshandeln des Menschen oder auch dem Schöpfungshandeln Gottes. Es hat es hat mich sehr gefreut, vom Kardinal das zu hören.
Also Darwin-Kritiker müssen jetzt nicht mehr als Fundamentalisten bezeichnet werden.
Sie brauchen keine Darwin-Kritiker mehr sein. Ich bin kein Darwin-Kritiker, ich bin ein strenger Darwinist, wie jetzt hoffentlich auch Schönborn schon.
Dankeschön an Professor Dieter Hartrup aus Paderborn zum Thema Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion. Vielen Dank, dass Sie nochmal hergekommen sind.
Gern geschehen.
Und diese Dinge erläutert haben.